war auf der Delegiertenliste von vorhin. Hier noch, ich gebe sie dann nochmal hin, ja. Und jetzt kommt 1, 2, 3, 4.
Zeit angekommen ist, wird meine Seele dich weiter preisen. 10.000 Jahre und in
Wir feiern Gottesdienst. Gott dient uns. Gott kommt in unsere Mitte. Gott ist der Gastgeber. Gott ist der uns versorgen möchte an Leib und Seele. Gott ist der uns Gutes tun möchte. Gott ist der uns trösten möchte, der uns aufrichten möchte, der uns Kräfte geben will für den Wegabschnitt, der vor uns liegt, für unser Weitergehen. Wohin wir auch gehen, Gott lädt uns ein. Wir feiern Gottesdienst. Gott dient uns. In der Tageslosung für heute betet der Psalmbeter im Psalm 36: Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Und im ersten Johannesbrief: Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Jesus, du bist das Leben. Und wir glauben, dass du in unserer Mitte bist, so wie du es versprochen hast. Du bist die Quelle des Lebens und aus deiner Quelle wollen wir schöpfen. In diesem Gottesdienst. Du dienst uns. Du begegnest uns. Du öffnest die Hände für uns und teilst aus. Reichlich. Das, was wir brauchen, empfangen wir von dir. Du bist der Versorger, der Tröster, der Ermutiger, der Heiland. Du bist der Herr. Und wir strecken uns aus nach dir. Und wir feiern den Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen in diesem Gottesdienst auch Abendmahl feiern. Ich sage es nur jetzt schon. Wir haben lange auch wieder erwogen. Sollen wir das nicht tun? Und wir haben uns entschieden, das zu tun, weil das Abendmahl die Stärkung, die Vergewisserung auf das in dem Weitergehen ist, in der Wegstrecke, die vor uns liegt. Und wir haben das so gemacht, dass wir gegen meine persönliche Überzeugung, aber außergewöhnliche Zeiten brauchen auch, muss man über seine Überzeugung hinübergehen. Manchmal, also wir haben diese kleinen Einzelkelche, heißt das dann in der Kirche. Wir machen das beim Brot so, dass wir vier Abendmahlsausteiler, Austeilerinnen haben, die rumgehen. Die haben sich vorher die Hände nochmal ganz gezielt desinfiziert, damit nicht jeder da auf den Brotteller greift und dann vielleicht dann doch was verstreut. Wir tun, was wir können, um das zu minimieren. Wir wissen, wir können es nicht ausschließen, aber wir tun, was wir können. Und diese vier werden euch jeweils dann das Brot reichen, sodass wir das minimiert haben, so gut es eben geht. Und jetzt lasst uns Gottesdienst feiern. Wir haben einiges jetzt schon miteinander erlebt. Wir sind weitergegangen in diesen 3 Tagen. Wir haben viel miteinander geteilt. Wir haben, glaube ich, auch Lasten geteilt miteinander. Wir haben miteinander das, was uns bewegt, was uns in den nächsten Tagen, Wochen beschäftigen wird, haben wir hier miteinander geteilt. Da ist ganz viel an Austausch passiert. Nicht nur bei den offiziellen Teilen, sondern auch einfach so im Gespräch miteinander teilen. Und vielleicht ist Gott auch dem einen oder anderen schon begegnet in dieser Zeit, in diesen Tagen. Und ich bin überzeugt, da wo Gott uns etwas in der Gemeinschaft schenkt, das hat auch eine Bedeutung für die Gemeinschaft. Dieser Spruch ist irgendwie auch in den AG-Kalender gekommen, glaube ich. Irgendwie so in der nächsten Zeit kommt er auch da irgendwann mal auf, habe ich gelesen. Da, wo Gott uns etwas in der Gemeinschaft schenkt, das hat auch eine Bedeutung für die Gemeinschaft. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, da, wo ihr von Gott etwas geschenkt bekommen habt in diesen Tagen, das ganz kurz zu teilen mit den anderen. Kurz zu sagen, was ist das? Dazu ist jetzt Gelegenheit. Thank you. Vielen Dank für das, was ihr geteilt habt. Wir wollen Gott loben. Zwei Liedern. Gott ist gut. Gott tut Großes unter uns. Lasst uns dazu aufstehen und Gott anbeten.
Jesus, in dir ist die Quelle des Lebens und der Blick auf dich ist immer der richtige. Jesus, ich wünsche mir so sehr für diese Zeit, eigentlich schon immer, aber jetzt ganz besonders, dass wir an dir festhalten, dass du uns hilfst, an dir festzuhalten, dass du uns immer wieder auch zu dir ziehst, dass du unseren Blick immer wieder auf dich lenkst und dass wir so Hoffnung haben für uns und Hoffnung haben, die wir weitergeben können. Lass uns als deine Kirche wirklich deine Hoffnung weitergeben in dieser Zeit, jetzt noch viel mehr. Du sagst, wo die Sonne aufgeht. Du bestimmst den Lauf der Zeit.
Schöpfer der Welt.
wenn der Olli jetzt uns jetzt mit hineinnimmt in den nächsten Abschnitt des Weitergehens. Ich würde gerne für dich beten, Olli. Vater, ich sage dir Dank dafür, dass du den Olli ausgerüstet hast, dass er uns jetzt sein Wort sagt. Bitte ich, dass du ihn segnest, dass du durch ihn hindurch redest und dass du wirkst, Heiliger Geist. Amen.
Herr Jürgen hat mich, du kannst mal kurz auf Dunkel machen, Jürgen hat mich kurz gebeten, mich nochmal vorzustellen. Es ist schön, dass ich so viele nicht kenne. Ich war auf vielen, vielen Führungskräftetagen früher und dann hat es mich irgendwie nach Peru verschlagen. Ich weiß auch nicht warum. Und irgendwie war es nicht mehr so möglich, unter euch zu sein. Ich freue mich über viele neue Gesichter, für mich neue Gesichter. Wahrscheinlich seid ihr auch schon jetzt alles alte Führungskräftetage Hasen. Genau, also ich bin Olli, Oliver Malli aus dem CVDM Nürnberg, Nürnberg-Kornmarkt. Dort seit ungefähr 1,5 Jahren oder fast 2 Jahren jetzt als leitender Sekretär dort. Und genau, habe eine Frau, 2 Kinder, die sich freuen, dass die Tagung etwas kürzer ist. Genau. Ja, und ich darf mit euch heute Morgen in die Predigt einsteigen und ich habe euch eine Kilometerzahl mitgebracht. Jetzt darfst du. 12 Kilometer. Haben wir ungefähr ein Gefühl, wie weit das ungefähr ist? Für manchen gefühlt wahrscheinlich die Strecke, die wir jeden Tag zwischen den Häusern so hin und her laufen. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr. Haben wir ein Gefühl, wie lange wir ungefähr brauchen würden für 12 Kilometer? Ich habe mal so ein bisschen nachgerechnet mit dem Auto, Tempolimit 130, ungefähr 5 Minuten. Ja, probiert es mal aus auf der Rückfahrt, ungefähr 5 Minuten. Die schnellsten Läufe habe ich mal recherchiert. Ich weiß nicht, ob die 3, die heute früh gelaufen sind, das geschafft haben. Bestimmt. Brauchen so 32 Minuten, wenn die ordentlich Gas geben. Wir würden wahrscheinlich doppelt so lang, ja, vielleicht 3-mal so lang brauchen, keine Ahnung. Außer wir würden Fahrrad fahren, habe ich gesehen. Mit dem Fahrrad ist man ungefähr so schnell wie die schnellsten Läufer. Das ist doch gar nicht so schlecht. 12 Kilometer, das ist ungefähr die Entfernung zwischen Jerusalem und Emmaus, dem Schauplatz des heutigen Predigttextes und unserer heutigen Geschichte. Im Lukas-Evangelium lesen wir, je nach Übersetzung, dass sie ungefähr 3 Stunden dafür gebraucht haben. Es gab noch keine Autos, keine Fahrräder. Sie waren zu Fuß unterwegs, ist ja klar. Schließlich, sie waren zu Fuß unterwegs. Und ich muss sagen, dass ich persönlich ziemlich gerne auf der Autobahn unterwegs bin. Jane, die mit mir hierher gefahren ist, kann das bestimmt bestätigen, dass da, wo kein Tempolimit ist, ich auch nicht bei 130 bleibe. Aber ich merke auch, dass ich auch im übertragenen Sinn gerne auf der Autobahn unterwegs bin. Schnelle Antworten, schnell von einem Sachverhalt zum nächsten, To-Do-Liste abarbeiten, effektiv sein. Und auch so schlechte Angewohnheiten wie ein schnelles Essen zwischendurch, die gehören leider viel öfter zu meinem Alltag, als mir das eigentlich lieb wäre. Meine Entschleunigungsstrategien sind absolut und definitiv ausbaufähig. Die Emmaus-Jünger sind 3 Stunden zu Fuß unterwegs. Einen beträchtlichen Teil davon mit Jesus, wobei sie das eigentlich so gar nicht richtig merken, mit wem sie dort unterwegs sind. Und doch passiert Wesentliches auf dieser Wegstrecke. Ich möchte von diesen 12 Kilometern mit euch ein paar Verse anschauen. Zückt gerne eure Bibeln, ich habe aber auch hier das für euch nochmal mitgebracht. Am selben Tag gingen 2 von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Die kleine Exkurs im Römischen, so ein Stadion ist ungefähr 185,22 Meter. Ungefähr. Also wer jetzt schnell rechnet, es sind 11, irgendwas. Ich dachte, 12 Kilometer ist eine schönere Zahl. Also, liegt 12 Kilometer entfernt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Das bringt mich zu meinem ersten Punkt. 12 Kilometer zum Aufarbeiten. Es beschäftigt sie. Sie müssen verarbeiten, sie müssen aufarbeiten, was sie gesehen und was sie erlebt haben. Enttäuschte Hoffnungen müssen ausgesprochen werden. Spulen wir nochmal zurück, was war das eigentlich, was sich die Jünger von Jesus damals erhofft haben? Messias, der Retter, der mit der römischen Besatzung auf einmal aufhört, der ein neues Reich aufrichtet, der, keine Ahnung, was sie noch für Gedanken hatten.
Einer, der alles anders machen wird. Einer, der aufräumt. Vielleicht ein großer Feldherr. In Vers 21, aus dem Kapitel, von dem ich gerade gelesen habe, drücken die Jünger später ihre Hoffnung so aus: Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Das war eine der Hoffnungen und Wünsche, die die Jünger auf Jesus projiziert haben. Ich habe mich gefragt, wäre die Enttäuschung der Jünger nicht eigentlich auch mindestens genauso groß gewesen, wenn Jesus vom Kreuz hinabgestiegen wäre, wenn er das mit der Kreuzung irgendwie hätte abwenden können? Wäre das dann immer noch nicht genau das Gegenteil gewesen von dem, was sie sich eigentlich erhofft und erwünscht hatten, die Jünger? Wäre der Weg von Jesus nicht trotzdem völlig vorbeigegangen an den Wünschen der Jünger? Denn Erlösen, dass wir es in Vers 21 lesen, das meint wirklich so eine politische Befreiung des Volkes. Weg vom Römischen Reich, eigenes Reich. Lass uns mal überlegen, mit welchen Enttäuschungen wir oft, oder mit welchen Wünschen und Vorstellungen wir Jesus vielleicht oft überladen. Jesus, ich habe doch einen Anspruch auf einen ganz tollen Freundeskreis. Jesus, ich möchte jetzt geheilt werden. Jesus, ich möchte jetzt, dass dieses Coronavirus verschwindet. Das kannst du doch tun. Jesus, ich möchte finanziell unabhängig sein. Das kannst du doch tun. Wie müsste oder sollte er nach unseren Vorstellungen sein? Nimm 5 verschiedene Menschen von 5 verschiedenen Kontinenten und ich kann dir sagen, dass die Erwartungen und Vorstellungen Jesus gegenüber sehr unterschiedlich sein werden. Weil es natürlich auch was mit einer kulturellen Prägung zu tun hat, woher wir so kommen. Ich merke auch, wie mich bestimmte Vorstellungen prägen, die ich in meinem Elternhaus mitbekommen habe. Und ich bin so dankbar für wirklich viele gute Prägungen. Es können aber auch Dinge sein, die Menschen teilweise zum Verhängnis werden in Bezug auf ihren Glauben. Das zeigt auch diese ganze Debatte um liberal, konservativ, postevangelikal, evangelikal, um mal so ein paar dieser Schlagworte oder dieser Kampfbegriffe in den Raum zu schmeißen. Was bringen wir an geistlichem Erbe so mit in unserem Leben, was Jesus vielleicht gar nicht so entspricht? Und so lese ich von so vielen Leuten, die enttäuscht abdrehen, die mit dem Glauben brechen, die sich vom Glauben abwenden. Der Glaube, der passt nicht mehr in die Schale, die sie sich entweder selbst verpasst haben oder die ihnen vielleicht andere Leute verpasst haben. Sie merken, diese Schale, das, was vielleicht durch eine lange Zeit, durch Prägung und durch Freunde, durch Bekannte, dass es nicht mehr passt. Und ich wünsche mir das für unsere CVM, dass wir Orte schaffen, an denen so eine Auseinandersetzung möglich ist. Dass Leute ihre Fragen loswerden können. Dass wir da nicht autobahnmäßig mit schnellen Antworten kommen, die vermeintlich schnell zum Ziel führen. Orte, an denen auch unangenehme Themen ihren Platz haben. Und ich finde es so gut, dass die Jünger sich da ganz konkret mit auseinandersetzen. Und sie scheinen wirklich tief in dieser inneren Auseinandersetzung drin zu sein, denn selbst nach 3 Stunden verstehen sie gar nicht, dass neben ihnen der auferstandene Jesus läuft. Erkennen wir Jesus auch nur in bestimmten vorgefertigten Bahnen oder erlauben wir ihm, auch mal aus bestimmten Schubladen herauszukommen? Lasst uns staunen über einen kreativen Gott, über einen Gott, der seine Arme unglaublich weit spannt für uns. Ich möchte mit euch weiterlesen, was dort auf dem Weg noch so passiert. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen: Was habt ihr unterwegs miteinander besprochen? Warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm: Bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie sprachen zu ihm: Das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei all dem ist schon heute der 3. Tag, seit dies geschehen ist. Wie unterschiedlich waren die Herzenszustände der Jünger am Tag der Auferstehung. Petrus war praktisch gefallen. Thomas war ein Zweifler. Maria war untröstlich und die zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus waren enttäuscht. Und doch hat Jesus so seinen individuellen Weg, wie er mit jedem dieser Charaktere und mit jedem dieser Person umgeht und was ihn so entgegenbringt. Ein Wort der Wiederherstellung für Gefallene. Ein sanft tadelndes und doch gleichzeitig ermunterndes Wort für Zweifler. Ein tröstendes Wort für Unglückliche und ein erweckendes, die Herzen in brennend versetzendes Wort für Enttäuschte. Aber schauen wir mal genauer hin, denn es ist beeindruckend, wie Jesus vorgeht. Er stellt sich nicht einfach vor, hey, ich bin Jesus, kennt mich doch. Ich glaube, das hätten sie ihm sowieso in dem Moment auch irgendwie nicht abgenommen. Das hätten sie ihm wahrscheinlich gar nicht geglaubt. Er tut etwas anderes. Er benutzt diese 12 Kilometer, damit die Jünger sprachfähig werden. Damit sie sprachfähig werden. Worüber redet ihr denn miteinander auf dem Weg? Was ist das, was euch in eurem Herzen bewegt? Erzählt mal, was ist in euch los? Ich möchte es gerne wissen. Ich dachte mir so, ey, lesen, hören, aufnehmen, aufschreiben, das ist was uns auch als CVM-Bewegung, als Wortbewegung echt total entgegenkommt. Wir nehmen so gerne Dinge auf, schreiben alle schön mit, manche malen sogar wunderschön mit. Das ist so, wow, echt so unser Zugang. Und die Frage ist, bleiben wir dabei stehen oder können wir etwas auch wiedergeben, selbst wiedergeben oder im besten Fall sogar weitergeben an andere? Im 18-Plus-Bereich bei uns experimentieren wir gerade auch so das ein oder andere aus, mit so Open-Stage-Abenden bei uns in der Lounge oder wie letztens, habe mich total begeistert, sind unsere jungen Erwachsenen in die Kneipe losgezogen und haben dort einen Predigt-Slam veranstaltet. 100 Leute irgendwie in der Kneipe und vorne ein paar mutige junge Erwachsene, die einen Predigt-Slam veranstaltet haben und quasi von dem berichtet haben und erzählt haben, auf sehr kreative Art und Weise, was sie von Jesus verstanden haben, was sie von Jesus schon erahnen können. Theologisch vielleicht nicht immer ganz astrein, aber total ehrlich und authentisch. Eine Plattform, wo sie etwas wiedergeben können von dem, was sie irgendwo mal aufgeschnappt haben. Ey, wie wichtig ist das, dass es diese Möglichkeiten gibt, um das auch irgendwie so ein Stück schleifen zu lassen. Menschen werden antwortig, mutig und ich frage uns auch, ob wir in unseren CVM Räume haben, wo wir junge Leute, aber auch alle Generationen ermutigen, eigene Worte für das zu finden, was wir glauben. Und nicht einfach nur zu sagen, ja, frag mal hier den Leiter der Mitarbeitergemeinschaft oder den leitenden Sekretär oder den Vorsitzenden, die wissen das besser. Haben wir solche Orte? Manchmal, wenn ich mir so die gesellschaftlichen Entwicklungen anschaue, und das sind ja eine ganze Menge, dann beschleicht mich so ein bisschen das Gefühl, dass wir ganz oft Antworten haben auf Fragen, die die Leute gar nicht stellen. Und was ist dann so unsere Reaktion? Wir versuchen, die Antworten noch schöner zu gestalten. Noch ausgeschmückter, noch... Tobi Falks, habe ich letzte Woche, hat er zu einem ähnlichen Punkt gesprochen, er meinte so, wir wollen es irgendwie fancier machen, so dass die Leute irgendwie, wow, coole Antwort, ist das eigentlich meine Frage gewesen? Passen Sie zu den Fragen der Menschen? Und welche Antworten haben wir denn auf die großen gesellschaftlichen Veränderungen? Globalisierung, Digitalisierung, alle so große Schlachtworte, Vereinsamung, viele andere Themen. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, das ist nicht das Uber-Netzwerk von Mücke, sondern, wie ich finde, eine ziemlich coole Ausstellung. Das Zukunftsinstitut hat sich mal so die großen Megatrends genommen und hat sie nicht einfach nur so hingeklatscht, sondern hat auf, wie ich finde, ihr müsst es nicht lesen können, ihr könnt es euch gerne danach, dann kann ich sagen, wo es zu finden ist. Sie haben mal versucht, auch diese großen Schlagworte miteinander zu verbinden und wo sich Dinge annähern, wo Dinge auch miteinander zu tun haben. Und ich merke, ich werde immer mehr Fan von Soziologie und von dem auch darauf zu schauen, was bewegt eigentlich Menschen. Wir sind vor kurzem umgezogen innerhalb von Nürnberg und wir haben im Moment so viel Kontakt mit Nachbarn wie noch nie vorher in unserem Leben. Und es ist ziemlich herausfordernd, aber gleichzeitig auch wunderschön. Neben dieser doch eher christlichen Blase, die ich oft so im CVM einfach so erlebe, einfach mal mit echten Menschen zu tun zu haben. Ja, ich weiß, das war jetzt ein bisschen fies. Auch bei uns im CVM sind wir echte Menschen. Aber ich merke, das ist eine... Das ist nochmal eine ganz andere Situation. Und meine Frau hat vor kurzem eine Freundin mit in die Kleingruppe mitgebracht. Und ich muss euch sagen, bei der Liedauswahl, ich habe noch nie so lange gebraucht, um die Lobpreiszeit zusammenzustellen. Ich guckte mir so die Texte durch. Wie soll das denn jemand verstehen, ohne christliche Sozialisierung? Wie soll das denn funktionieren? Ey, nichts gegen Lobpreis, ich liebe Lobpreis. Aber wie soll denn jemand, der christlich nicht sozialisiert ist, das verstehen? Auf dem Herweg habe ich mit Jane, unserer Volontärin aus Guangzhou, aus China, habe ich so ein bisschen meine Begeisterung für Worte oder Wortwitze oder Wortbedeutungen auch geteilt und habe ihr versucht, das ist ja für Leute, die Deutsch nicht als Muttersprache haben, oft eine kopfsprengende Geschichte, dass es so viele Wörter gibt, die auch zum Beispiel zwei Bedeutungen haben. Ich sage dir zum Beispiel Bank, ne? Das ist was, wo man sich hinsetzen kann, heute vielleicht, was man vorher nochmal sauber macht, bevor man sich hinsetzt, und das, wo man sein Geld abholt oder hinbringt, wie auch immer. Aber es gibt auch andere Wörter im Deutschen, ich weiß nicht, ob ich das vorher bewusst war, die auch zwei Bedeutungen haben, die sich genau entgegensprechen. Das letzte erst so realisiert. Das Wort, je nachdem wie man es bedeutet, wie man es ausspricht, wenn etwas auf der Straße ist, kann ich es mit dem Auto entweder umfahren oder ich könnte es umfahren. Ich meine, wie soll das denn jemand verstehen, der Deutsch lernt? Umfahren und umfahren. Wie geht es uns mit diesen ganzen Begriffen? Und das ist nur eine kleine Auswahl. Sind wir sprachfähig über diese Begriffe und können die Bedeutung erklären oder das zumindest, was wir so für uns verstanden haben? Ich habe zwei Dinge so in dem Zusammenhang gemerkt. Das eine ist so, ich möchte mich wirklich viel mehr mit der Lebensrealität, mit dem Leben der Menschen so um mich herum befassen. Ich möchte viel tiefer auch verstehen, was ist so ihr Problem. Nicht nur das Problem der Ehren- und Hauptamtlichen CVM, das ist auch wichtig, aber was sind denn so die wirklichen Probleme der Leute um mich herum? Habe ich da wirklich eine Antwort? Gut, manchmal ist eine Antwort auch einfach zuzuhören, aber beschäftige ich mich damit? Der verstorbene katholische Bischof Klaus Hemmele hat gesagt, lass mich dich lernen, dein Denken und Sprechen, dein Fragen und Dasein, damit ich daran die Botschaft neu lernen kann, die ich dir zu überliefern habe. Ich glaube nicht, dass die Botschaft, der Kern der Botschaft eine andere ist, aber ich muss mich versuchen, ineinander hineinzuversetzen. So, was ist denn dein Denken? Was ist denn das, was dich bewegt, um dann auch wieder richtige Worte zu finden? Luther hat es etwas drastischer formuliert, wenn er sagt, dem Volk aufs Maul schauen. Und das andere, was ich lernen möchte, ist, ich will nicht ständig Antworten auf Fragen geben, die ich gar niemand gestellt hat. Das möchte ich nicht. Zurück zu den Emmaus-Jüngern. Denn dieses Nachhaken und Fragen von Jesus, das führt bei den Jüngern zu zwei ganz wichtigen Dingen. Die eine ist, die beiden setzen sich nochmal komplett mit ihrer Enttäuschung auseinander. Sie setzen sich damit auseinander. Vielleicht ist es ziemlich schmerzhaft, sich einzugestehen, dass dieses alles auf Jesus setzen, dass das anscheinend falsch war, dass es sich nicht gelohnt hat. Denn dieser Jesus kam scheinbar nicht, kam, sah und siegte, sondern er kam, wurde gekreuzigt und mit seinem Tod ist eigentlich alles den Bach runtergegangen. Wie schwer ist es, sich das einzugestehen? Wie geht es euch, wenn ihr auf Dinge irgendwie setzt, die den Bach runtergehen? Wie groß sind die Enttäuschungen, die wir dann mit uns rumtragen? Und das andere ist, sie formulieren nochmal mit eigenen Worten, was da eigentlich passiert ist und was da eigentlich so gelaufen ist. Und ich stelle mir das richtig vor, wie Jesus so neben ihn hergelaufen ist, mit der Predigt in der Tasche fertig und innerlich hakt er so ab, ah okay, das haben sie verstanden, hier ist nochmal eine Lücke, da muss ich gleich nochmal ein bisschen was zu sagen, denn die Verse danach, die zeigen uns, dass er nochmal den kompletten Bogen spannt und die Jünger mit hineinnimmt in das, was es eigentlich bedeutet, was diese Tod und Auferstehung und das ganze Leben von Jesus, was es eigentlich bedeutet. Vers 27, und er begann bei Mose und bei allen Propheten, war eine längere Predigt, aber sie hatten noch Zeit, und legte ihnen alle Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Das ist übrigens auch der Moment, von dem die Jünger später sagen werden, brannte nicht unser Herz, als er das ausgelegt hat? War da nicht was in uns, was gebrannt hat? War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen? Wohlgemerkt, zu der Zeit haben sie Jesus noch gar nicht erkannt. Das bringt mich zu einem dritten und letzten Punkt, für die 12 Kilometer ganz gut sind. 12 Kilometer für eine neue Einladung. Es passiert eine Szene, die wir uns eigentlich bildlich vor Augen malen müssen. Ich finde das echt immer wieder witzig, wie Jesus vorgeht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten sie zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Ich meine, Jesus weiß doch ganz genau, wo die hinwollen. Das ist nicht bescheuert. Jesus weiß es ganz genau. Und er tut so, als würde er weitergehen. Warum macht er das? Warum macht er das in diesem Moment? Ich glaube, dass er mit seiner herzerwärmenden Predigt die Tür ganz weit aufgemacht hat. Und die Jünger jetzt nochmal entscheiden müssen, ob sie nach ihrer Enttäuschung, nach diesem "Ich setze alles auf Jesus" und dieser ganzen Enttäuschung danach, sich nochmal trauen, alles auf Jesus zu setzen. Wie groß ist die Enttäuschung? Wie groß ist vielleicht auch der eigene Stolz, sich einzugestehen, dass ich irgendwie völlig falsch lag? Und wie groß ist auch ihr Mut? Wir lesen davon, dass sie ihn nötigen, bleib bei uns. Ey, es ist schon total spät geworden, du kannst jetzt nicht noch irgendwo anders hin, du musst jetzt hier bei uns bleiben. Wir wissen zwar immer noch nicht so ganz genau, wer du bist, aber irgendwie spüren wir, das ist so ein Kairos-Moment, das ist so ein ganz besonderer Moment. Hier könnte die Geschichte nochmal ganz neu geschrieben werden. Und die beiden, die räumen, so stelle ich mir das vor, ihre vollgepackten Schubladen aus. Nein, sie schmeißen den ganzen Tisch um mitsamt den Schubladen und machen Platz. Und Jesus bleibt. Und er öffnet ihnen komplett die Augen, so steht es dort. Im Abendmahl zeigt er sich. Später werden sie dann den anderen Jüngern berichten, was sie unterwegs erlebt haben und wie sie den Herrn erkannt haben, als er das Brot mit ihnen gebrochen hat. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass das Abendmahl in dem Moment wirklich für die Jünger zu einem Schlüssel geworden ist. Ich dachte mir so, das ist doch Erlebnispädagogik von vor 2000 Jahren. Ganz bildhaft malt ihnen Jesus den Sinn von Tod und Auferstehung mit dem Abendmahl vor Augen und lädt sie ein, ihn in sich aufzunehmen und in Zukunft bei sich zu tragen. Was muss das für eine Erkenntnis gewesen sein, diesen Moment? Paulus wird diesen Wunsch nach Erkenntnis später mal im Epheser 1, Vers 18 so formulieren: Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Einer meiner Lieblingsverse. Aber wie kann man mit dem Herzen sehen? Wie kann man das tun? Im Zehnfeld in Nürnberg treffen wir uns normalerweise, es fällt leider diese Woche aus und auch die nächste Woche, Mittwoch früh zum Fußball. Fußball zum Frühstück, ich sage euch, das ist eigentlich eine der besten Kombinationen, die es gibt auf der Welt. Richtig schweißgebadet in der Halle, unten einen absoluten Fight liefern, danach wohl mit Wohlgeruch, frisch geduscht, am Frühstückstisch sitzen mit den Geschwistern, mit denen man vorher ordentlich gefightet hat und so in den Tag steigen. Wer mal in der Nähe von Nürnberg ist, Mittwoch 8 Uhr, herzliche Einladung. Es kommt vor, dass manchmal gerade eine Mannschaft gewinnt, die auf eine bestimmte Seite spielt. Das ist ein Bild unserer Turnhalle. Das ist diese Einrichtung. Wir sagen dann ganz oft ganz fromm, naja, mit Blick auf Jesus kann man nur gewinnen. Ist ja völlig klar. Jetzt kommt es vor, dass auch manchmal die andere Mannschaft gewinnt. Und auch da haben wir natürlich eine Erklärung. Ich meine, mit Jesus im Rücken kann natürlich auch nichts schief gehen. Und jetzt ist das natürlich, theologisch, sag ich mal, schieben wir uns das so ein bisschen zurecht. Und trotzdem ist mir das echt so zum Bild geworden. Jedes Mal, wenn ich in die Turnhalle runtergehe und dann schaut man direkt auf Jesus, auf die Krone, ich denke mir, ja, ich will mir immer wieder bewusst machen, dass der Blick auf Jesus, auf den König, das Wesentliche ist, dass das der Gewinnerblick ist. Und ich muss das mit dem Herzen tun. Wir reichen oft unsere normalen Augen gar nicht. Und ich glaube, darum dürfen wir bitten, darum können wir Jesus bitten und es uns schenken lassen. Die Jünger spielen keinen Fußball, zumindest ist es nicht überliefert. Sie feiern Abendmahl und gewinnen eine Erkenntnis. Eine Erkenntnis, die so stark ist, dass sich die Jünger gleich wieder auf den Weg machen. Habt ihr das noch so im Kopf? Jesus bleibt bei uns. Es will Abend werden. Es ist schon total spät. Es ist total verrückt, jetzt noch rauszugehen. Die gleichen Jünger sagen, Moment, wir müssen los. Wir müssen es den anderen sagen. Und ich bin mir sicher, sie werden vielleicht Usain Bolt nicht große Konkurrenz gemacht haben, aber sie werden keine 3 Stunden gebraucht haben. Das, was sie auf einmal so im Herzen bewegt, diese Erkenntnis, die müssen sie teilen. Das müssen sie mit anderen Menschen teilen. Lasst uns hier bleiben, es ist schon Abend, sagen sie, und auf einmal rennen sie los. Wir müssen das mit anderen Menschen teilen, was sie gerade erlebt haben. Von einer Trauergemeinschaft hin zu einer Feiergemeinschaft oder jetzt in Zeiten von Corona hin zu einer Hoffnungsgemeinschaft. Das ist wirklich mein Wunsch, dass wir zurückgehen, so wie wir es gestern formuliert haben, als eine Hoffnungsgemeinschaft, wenn wir in unseren CVM wieder sind. Und es sind wahrscheinlich immer noch nicht die ganzen Erwartungen eingetroffen, die die Jünger ursprünglich mal hatten. Kein Ende der römischen Besatzung, kein neuer König auf dem weltlichen Thron, aber eben der auferstandene Jesus, der die Macht hat, das Herz eines jeden Menschen anzusprechen, zu verändern. Und er kommt zu ihnen danach mit den Worten: Friede sei mit euch. Und ich würde mir nochmal zum Schluss kurz anschauen, diese drei Punkte, diese 12 Kilometer, die Jünger mit Jesus unterwegs sind. Und sie zusammenfassen mit ein paar Fragen. Es wird gleich keine Zeit geben, die jetzt in Gruppen irgendwie zu bearbeiten, aber vielleicht nehmt ihr es euch mit oder nehmt euch vielleicht eine Frage pro Punkt mit. Gibt es konkrete Erwartungen, die wir an Gott haben? Ganz bestimmte Dinge. Und wo überladen wir Jesus vielleicht auch mit dem einen oder anderen? Welche Enttäuschungen tragen wir mit uns herum? Wo hat Jesus nicht so gehandelt, wie wir uns das gerne vorstellen hätten können? Und haben wir uns genügend Zeit genommen, das aufzuarbeiten und darüber nachzudenken, mit anderen zu sprechen und Gott die Möglichkeit zu geben, darauf zu antworten, auf seine Art und Weise? 12 Kilometer, um sprachfähig zu werden. Gibt es in deinem CVM Orte, an denen Menschen sprachfähig über den Glauben werden können? Und gibt es vielleicht auch geistliche, ethische Themen, denen wir sehr gerne aus dem Weg gehen würden? Oder wo wir vielleicht uns eingestehen müssen, dass wir nicht gleich die super tolle Antwort haben? Und als Übung will ich euch das auch mitgeben als Idee, mal auf einem Bierdeckel sich das aufzuschreiben. Wenn mein Nachbar, der vielleicht nicht an Jesus glaubt, mich fragen würde, was ist denn das Evangelium? Könnte ich das auf einem Bierdeckel zusammenschreiben in Worten, die er versteht? Vielleicht eine Übung, die wir mal so uns vornehmen könnten. 12 Kilometer für eine neue Einladung. Welche Erkenntnis über Gott hat uns zuletzt berührt oder beschäftigt? Wir haben gerade so ein paar Punkte gehört, Dinge, die ihr hier erlebt habt. Wie sehr wünschen wir uns diese erleuchteten Augen des Herzens, zu denen Paulus uns so motiviert. Und welche Einladung hören wir heute aus dem Text und aus der Auslegung für unsere ganz aktuelle Situation in unseren Vereinen? Deswegen zum Schluss, welche Strecke müssen wir gehen, um so einen Prozess zu durchlaufen? Wie viele Kilometer brauchen wir für Trauer, für Aufarbeiten, für Verarbeiten, für ein ganz ehrliches Hinschauen, wo wir vielleicht auch auf dem Holzweg waren und wo wir bestimmte Überzeugungen über Bord schmeißen müssen? Wie viele Kilometer brauchen wir für Sprachfähigkeit, um ganz neu zu lernen, von Jesus zu erzählen, aber genauso auch hinzuschauen, was sind denn die wirklichen Fragen der Menschen? Und wie viele Kilometer für Erkenntnis? Wir haben vom Kämmerer gehört, Daniel hat uns das schön vorgerechnet, der war 5000 Kilometer unterwegs. Vielleicht irgendwo zwischen 12 und 5000, können wir uns darauf einigen? Wie so oft ereignet sich das Wesentliche auf dem Weg. Und für das Wesentliche gibt es keine Abkürzung. Die Autobahn wird nicht immer ans Ziel führen. Auch nach Mücke müsstet ihr erst nochmal abbiegen. Manchmal, da lasse ich ganz bewusst das Auto oder auch mein Fahrrad stehen und laufe. Warum? Weil man dann den Blick für bestimmte Dinge hat, die du normalerweise nicht hast. Und ich dachte mir so, vielleicht ist es wieder dran, jetzt gerade auch in dieser Corona-Zeit, alles fährt irgendwie so zurück. Vielleicht ist es eine Einladung, unser Tempo dem Tempo Gottes anzugleichen. Um dann die wesentlichen Dinge in den Blick zu bekommen. Amen.
Durch Gnade steh ich hier.
vor deinem Thron, mein Gott, bei dir, der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich, ich darf bei dir sein ewiglich. Will mich mein Herz erneut verdammen, und Satan flößt mir Zweifel ein. Meines Herrn, die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. O preis den Herrn, der für mich kämpft und meine Seele ewig schützt. Mutig komm ich vor. Seht doch, wie herrlich Jesus ist, der alle Schönheit übertrifft. Die Liebe in Person ist hier, gerecht und treu steht er zu mir. All unser Lob reicht nie aus, ihn so zu ehren, wie es ihm gebührt. Mutig komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du machst mich ganz dein. Das ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit, der trug das Urteil. O, preis den Herrn, preis den Herrn. Er hat für meine Schuld bezahlt. O, preis.
Wir sind auf dem Weg. Die Stine hat uns am Donnerstag mit auf eine Weggeschichte genommen mit dem Abraham. Wir haben nicht ausgerechnet, Stine hat nicht ausgerechnet, wie viele, aber der war auch lange unterwegs. Die Dani hat uns mit auf den Weg genommen am Freitagmorgen. Gestern Abend hat uns die Svenja mit auf den Weg genommen. Naomi und Ruth, die waren unterwegs. Olli hat uns mit auf den Weg genommen heute Morgen mit den Emmaus-Jüngern. Die waren unterwegs, hin und her. Wir sind unterwegs. Wir haben uns unterwegs, sind uns unterwegs begegnet auf unserem Lebensweg. Haben hier Station gemacht und gehen nachher weiter. Und ich bringe euch jetzt auch ein bisschen in Bewegung. Nur ein paar Meter. Wir stehen jetzt alle auf und bilden einen Kreis. Wir machen es so, dass wir einen großen Kreis jetzt im großen Kreis das Abendmahl feiern und wir brauchen ein bisschen Platz, also stellt die Stühle einfach so ein bisschen, schiebt die einfach so ein bisschen nach innen, so dass wir da etwas Platz haben außen.